Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein bloßes Gerücht kann manchmal dazu führen, dass ein Mensch in Lebensgefahr gerät. So erlebt es der Apostel Paulus, kurz nachdem er von seiner dritten Missionsreise zurückgekehrt ist. Richtig ist, dass er den Menschen in der Fremde, die Christen werden wollten, manche Zugeständnisse gemacht hat. So hat er ihnen freigestellt, ob sie sich in traditioneller jüdischer Weise dem alttestamentlichen Gesetz unterwerfen wollen oder nicht. Dass ehemalige Heiden sich nicht daran halten müssen, das hatte zuvor bereits das sogenannte Apostelkonzil beschlossen. Dass aber auch Juden, die den christlichen Glauben annehmen, sich frei entscheiden sollen, das können manche Judenchristen aus der Jerusalemer Urgemeinde nicht nachvollziehen. Für sie ist es selbstverständlich, sich beispielsweise auch weiterhin an bestimmte Speisevorschriften zu halten oder ihre Söhne zu beschneiden. Die Freiheit des Glaubens, für die Paulus immer wieder offenherzig eintritt, geht manchen offenbar zu weit. Und so entsteht eines Tages das Gerücht, er habe angeblich einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht und ihn dadurch entweiht. In Wirklichkeit war er mit diesem Mann lediglich in der Stadt gesehen worden. Gegen Paulus wurde daraufhin eine richtige Hetzjagd veranstaltet. Und wenn ihm nicht einige Leute der römischen Garnison zur Hilfe gekommen wären, hätte er sie wohl nicht lebend überstanden. Wie sich das ganze Drama weiterentwickelt, das erfahren Sie in dieser Sendung. An dieser Stelle aber erst einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Nur knapp ist der Apostel Paulus einer wütenden Menschenmenge entkommen, die fest davon überzeugt war, dass er einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht habe. Der Oberst der römischen Garnison, Claudius Lysias, sorgt dafür, dass Paulus in Jerusalem nicht von aufgebrachten Juden gelyncht wird. Weil sich der Oberst aber nicht zu helfen weiß, überstellt er ihn an die oberste jüdische Behörde, den Hohen Rat. Der soll herausfinden, ob sich Paulus einer Straftat schuldig gemacht hat. Doch weil unter den Mitgliedern des Hohen Rates ein Streit ausbricht, wird Paulus von dem römischen Oberst ein weiteres Mal in Sicherheit gebracht. Als der Oberst von einem Neffen des Paulus erfährt, dass sogar ein Mordanschlag gegen Paulus geplant ist, lässt er diesen heimlich und unter großen Sicherheitsvorkehrungen nach Caesarea bringen. Dort soll der römische Statthalter Felix darüber entscheiden, was mit Paulus geschehen soll. In der Apostelgeschichte wird in den letzten Versen von Kapitel 23 berichtet, dass Felix den vermeintlichen Übeltäter schon mal kurz in Augenschein nimmt. Doch dann beschließt er abzuwarten, bis auch die Vertreter der Anklage in Caesarea angekommen sind. Für Paulus wird die Zeit seiner Gefangenschaft, die gerade erst begonnen hat und die sich über Jahre hinziehen wird, eine besondere Art von Martyrium. Er, der in den vorangegangenen Jahren ständig unterwegs war, um das Evangelium auch in fremde Länder zu tragen, ist nun mehr oder weniger zum Nichtstun verurteilt. Dass er seelisch darunter leidet, ist eigentlich naheliegend. Ich denke, dass Jesus ihm deshalb noch in Jerusalem, wie in Kapitel 23 berichtet wird, eines Nachts erschienen ist und zu ihm gesagt hat, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Rein menschlich betrachtet sind die Zukunftsaussichten für Paulus alles andere als rosig. Aber wann sind sie es je gewesen? Seitdem er kurz nach seiner Bekehrung in Damaskus gepredigt hatte und in einem Korb, der an der Stadtmauer heruntergelassen wurde, fliehen musste, war er eigentlich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Nun also sitzt Paulus in der Stadt Caesarea in Untersuchungshaft. Und es dauert nicht lange, bis auch die Vertreter der Anklage aus Jerusalem angereist kommen. Im ersten Vers von Kapitel 24 wird berichtet, nach 5 Tagen kam der Hohepriester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab. Die erschienen vor dem Statthalter gegen Paulus. Dieser Tertullus, der uns hier als Anwalt der Anklage vorgestellt wird, spielt eine nicht unerhebliche Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte. Denn er hat sich hervorragend auf seinen Auftritt vorbereitet. Obwohl die Anschuldigung gegen Paulus eigentlich nur auf einem Gerücht basiert, hat er daraus einen Anklagepunkt gemacht, der scheinbar Hand und Fuß hat. Und Tertullus versteht es, sich beim römischen Statthalter Felix einzuschmeicheln. In den Versen 2-6 wird berichtet: Als Paulus aber herbeigerufen worden war, fing Tertullus an, ihn anzuklagen und sprach zum Statthalter Felix: »Dass wir in großem Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohltaten widerfahren sind durch deine Fürsorge, edelster Felix, das erkennen wir alle Zeit und überall mit aller Dankbarkeit an. Damit ich dich aber nicht zu lange aufhalte, bitte ich dich, du wollest uns kurz anhören in deiner Güte. Wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist und dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen.« An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, denn je nachdem, welche Bibelausgabe Sie verwenden, werden Sie nun auf zwei halbe und einen ganzen Vers stoßen, die in anderen Bibelausgaben nicht abgedruckt sind oder die nur in einer Fußnote wiedergegeben werden. Was hat es mit diesen zwei halben Versen und dem ganzen Vers auf sich? Nun, Sie sind vermutlich zu einer Zeit in den Bibeltext hineingelangt, als man das Neue Testament noch von Hand abschreiben musste, wenn man ein zusätzliches Exemplar benötigte. Und dabei wurde möglicherweise eine Erläuterung zum Bibeltext versehentlich in den Bibeltext eingefügt. Vielleicht, weil der Schreiber dachte, sein Vorgänger habe diesen kurzen Abschnitt beim Abschreiben übersehen und deshalb an anderer Stelle notiert. Was genau passiert ist, lässt sich nur schwer nachweisen. Da jedoch in den ältesten biblischen Handschriften, die man bisher gefunden hat, die fraglichen Verse fehlen, geht man heute davon aus, dass sie ursprünglich nicht dazugehörten. In manchen Bibelausgaben fehlen deshalb die zweite Hälfte von Vers 6, der ganze Vers 7 sowie der Anfang von Vers 8. In anderen Bibelausgaben sind die Verse dagegen vorhanden oder finden sich in einer Fußnote oder sind auf andere Weise kenntlich gemacht. Da diese zwei halben und der ganze Vers den Bibeltext nicht verfälschen, möchte ich sie an dieser Stelle einfach kurz wiedergeben. Wie eben schon gehört, sagt der Anwalt Tertullus in der ersten Hälfte von Vers 6 über den Apostel Paulus: Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Und nun die Ergänzung: Und wir wollten ihn richten nach unserem Gesetz. Aber der Oberst Lysias kam dazu und riss ihn mit großer Gewalt aus unseren Händen und wies seine Ankläger an dich. Und dann fährt Tertullus in seiner kurzen Eröffnungsrede an den Statthalter Felix fort: Und wenn du ihn, Paulus, verhörst, kannst du selbst das alles von ihm erkunden, dessen wegen wir ihn verklagen. Auch die Juden bekräftigen das und sagten, es verhielte sich so. Mit den Juden, die das bekräftigten, sind die anderen Anwesenden gemeint, also der Hohepriester Hananias und einige Älteste, die er mitgebracht hat. Die beiden halben Verse und der eine Vers, die wohl erst später in den Bibeltext eingefügt wurden, sind insofern interessant, dass sie im Zusammenhang mit den darauffolgenden Versen fast wie eine Entschuldigung wirken. Der römische Oberst Claudius Lysias habe Paulus mit großer Gewalt aus den Händen des Hohen Rates entrissen. Sonst hätte der Hohe Rat selbstverständlich selbst ein Urteil über ihn gefällt. Nun, aus dem Bericht in Kapitel 23 wissen wir, dass das jedoch nicht stimmt, sondern dass sich die Mitglieder des Hohen Rates wegen unterschiedlicher Anschauungen in die Haare geraten waren. Doch statt diesen Teil der Vorgeschichte zur Sprache zu bringen, wird der Apostel Paulus als ein Anführer der Sekte der Nazarener bezeichnet. Mit dem Nazarener ist natürlich Jesus aus Nazareth gemeint. Nachdem der Anwalt Tertullus seine einleitenden Worte an den Statthalter Felix beendet hat, bekommt nun der Angeklagte die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Ich lese weiter ab Vers 10. Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter winkte, zu reden, »Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen. Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hatte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten.« Von einer römischen Amtsperson kann Paulus nicht erwarten, dass sie sich in allen Einzelheiten des jüdischen Glaubens und des jüdischen Brauchtums auskennt. Aber gewisse Grundkenntnisse kann Paulus voraussetzen, weil der Statthalter Felix schon viele Jahre im Amt ist. Und so gibt Paulus zu erkennen, dass er als Jude selbstverständlich am jüdischen Glauben festhält. Auch an den heiligen Schriften der Juden hält er fest, zum Beispiel an den Prophetenbüchern, die zum Teil übereinstimmend das Kommen des Messias prophezeien. Nur leider werden einige dieser Voraussagen von den etablierten Gelehrten offenbar anders verstanden, als Paulus es tut. Deshalb würden sie ihn als Anführer einer Sekte diffamieren. Ab Vers 15 versucht Paulus noch einmal, die Gemeinsamkeiten mit den Juden hervorzuheben, indem er sagt, »Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen.« Ab Vers 17 kommt Paulus nun auf den Vorfall zu sprechen, der ihn letztlich in seine missliche Lage gebracht hat. Nach der Rückkehr von seiner dritten Missionsreise wurde er von einigen Juden aus der Provinz Asien, einige vielleicht aus Ephesus, in Begleitung eines Nichtjuden gesehen. Dieser Nichtjude heißt Trophimus und stammt aus Ephesus. Vielleicht also hat ihn einer erkannt, als er zusammen mit Paulus durch die Gassen von Jerusalem ging. Und irgendjemand mag dann die Vermutung geäußert haben, bestimmt nimmt Paulus seinen nichtjüdischen Freund auch mit in den Tempel. Doch hören wir nun zu, wie Paulus die ganze Angelegenheit dem Statthalter Felix erklärt. Er erzählt ihm, weiter ab Vers 17, »Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand, es sei denn, dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand, um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt. Ich fasse zusammen. Als Paulus sich im Tempel aufhielt, war dort keine Spur von Trophimus, dem Nichtjuden aus Ephesus, zu sehen. Und auch sonst hat sich Paulus vollkommen unauffällig verhalten. Aber dem Hohen Rat gegenüber, vor dem er sich in Jerusalem verantworten musste, hatte er gesagt, »Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen.« Und jeder wusste natürlich, dass es ihm um die Auferstehung Jesu Christi ging. Denn Jesus ist als auferstandener Herr zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt, um eines Tages zurückzukommen. Und, wie Paulus in Vers 15 unseres Bibeltextes angedeutet hat, um die Gerechten wie die Ungerechten zur Rechenschaft zu ziehen. Noch einmal wird deutlich, Paulus redet und handelt in völliger Übereinstimmung mit den Schriften, die wir heute als Altes Testament bezeichnen. Im Prinzip kann ich es verstehen, dass sich der römische Statthalter mit solchen theologischen Fragen überfordert fühlt, obwohl er sich als langjähriger Statthalter offenbar gut über das Judentum informiert hat, will er wenigstens noch den Oberst aus Jerusalem anhören, was er als neutrale Person zu der ganzen Sache zu sagen hat. Paulus ist jedoch der Leidtragende, weil der Prozess gegen ihn nicht so richtig in die Gänge kommt. Immerhin werden seine Haftbedingungen gelockert. In den Versen 22 und 23 wird berichtet: Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre und sprach: Wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam, und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Felix ist anscheinend ein sogenannter Realpolitiker. Er schätzt den ganzen Trubel um den angeblichen Aufrührer Paulus sehr nüchtern ein und gewährt ihm weitgehende Freiheiten. Denn er weiß, Paulus wird keinen Aufstand anzetteln und auch nicht das Weite suchen. So gesehen muss er von ihm eigentlich positiv beeindruckt sein. Doch dann kommt es zu einer denkwürdigen Begebenheit. Ab Vers 24 wird berichtet: Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete: Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Tja, wenn das Evangelium das Herz eines Sünders erreicht, dann sorgt es häufig erstmal für innere Unruhe. So scheint es auch dem Statthalter Felix und seiner Frau Drusilla zu ergehen. Sie ist übrigens Jüdin, was im Nachhinein erklärt, warum sich Felix verhältnismäßig gut mit dem Judentum auskennt. Eine persönliche Hinwendung zum jüdischen Glauben scheint es aber von seiner Seite nicht gegeben zu haben. Ein gewisses religiöses Interesse seinerseits scheint aber vorhanden zu sein, denn in einer stillen Stunde lässt er Paulus zu sich und seiner Frau kommen, damit er ihnen erklären kann, was es mit dem neuen Weg auf sich hat. Der neue Weg ist zur Zeit der Apostel eine gängige Umschreibung für den christlichen Glauben, weil viele Leute, darunter auch Juden, ihn noch nicht so recht einzuordnen wissen. Einen wirklich negativen Eindruck macht der Statthalter Felix auf mich eigentlich nicht, außer dass er den Verlauf des Prozesses gegen Paulus nicht beschleunigt und ihm somit viel Geduld abverlangt. Einige historische Quellen abseits der Apostelgeschichte stellen Felix allerdings kein gutes Zeugnis aus. Er soll früher einmal ein Sklave gewesen sein, der sich durch seine Brutalität und Unmenschlichkeit hervorgetan hat. Nach seiner Freilassung konnte er sich ungehindert seiner Vergnügungssucht und einer gewissen Zügellosigkeit hingeben. Sein Name Felix bedeutet eigentlich vom Glück begünstigt oder kurz der Glückliche. Ob ein Mann mit seinen Charaktereigenschaften aber wirklich glücklich sein kann, wage ich zu bezweifeln. Der römische Historiker Tacitus schreibt über ihn sinngemäß: Trotz seines brutalen Verhaltens und seiner Zügellosigkeit übt er sein Amt wie ein königlicher Herrscher aus. Sein autoritäres Gehabe kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in ihm noch immer der Geist eines einfachen Sklaven steckt. Drusilla, die Ehefrau dieses eher zwielichtigen Mannes, war eine Tochter des Königs Herodes Agrippa des Ersten. Das heißt, Drusillas Vater war es gewesen, der im Zuge der Verfolgung der noch jungen Gemeinde in Jerusalem den Apostel Jakobus ermordet hatte. Im 12. Kapitel der Apostelgeschichte wird ganz am Anfang dieser Vorfall erwähnt. Außerdem ist der Großonkel von Drusilla für den Tod von Johannes dem Täufer verantwortlich. Und ihr Urgroßvater hat sogar versucht, Jesus ermorden zu lassen. Felix und Drusilla sind also wahrlich ein schillerndes Ehepaar, auch wenn man Drusilla für die Taten ihrer Verwandten und Vorfahren natürlich nicht verantwortlich machen kann. Aber ich vermute mal, dass sie niemals vorgehabt haben, einer christlichen Gemeinde beizutreten und sich mittwochs regelmäßig mit anderen zum gemeinsamen Gebet zu treffen. Doch dann hat eines Tages dieser römische Oberst aus Jerusalem diesen Heidenmissionar Paulus nach Caesarea bringen lassen. und aus lauter Neugier lassen sich Felix und Rosilla von ihm Nachhilfeunterricht in Sachen Christentum geben. Bei einer sachlichen Informationsveranstaltung bleibt es jedoch nicht. Ich vermute, dass die beiden auf einmal sehr deutlich spüren, dass für sie die Stunde der Entscheidung gekommen ist. In dieser Stunde gibt Gott ihnen die Möglichkeit, ihre zweifelhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neubeginn mit Jesus zu wagen. Drusilla, die selbst Jüdin ist, denkt vielleicht sogar an das Psalmwort: Seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Paulus knüpft möglicherweise an dem an, was jeder Mann und jede Frau weiß, der oder die sich an das alttestamentliche Gesetz halten will, nämlich, dass jeder letzten Endes an Gott schuldig wird. Im Römerbrief Kapitel 3 drückt Paulus es so aus: Die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber nur einen Vers davor spricht er auch von dem, was den Menschen in ihrer aussichtslosen Situation helfen kann. Zitat: Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Was Felix und Drusilla von den Menschen heute, auch von Ihnen und von mir, nicht unterscheidet, ist die Tatsache, dass unsere Sünden entweder auf uns selber lasten oder auf Jesus Christus. Felix und Drusilla hatten das Vorrecht, den wohl großartigsten Prediger der Kirchengeschichte anhören und ihm Fragen über den Glauben stellen zu dürfen. Aber was letztendlich dabei herauskommt, sind die Worte, die uns in Vers 25 überliefert sind: Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. So viel wir wissen, wird die Zeit niemals gelegen sein. Was Felix und wohl auch seiner Frau überhaupt nicht passte, war, dass Paulus auch davon sprach, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten werden müssen. Paulus sprach vom zukünftigen Gericht, wie es ebenfalls in Vers 25 heißt. Naja, und für Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit war der zügellose Felix ohnehin nie zu haben. Also, Felix und Drusilla bleiben lieber bei ihrem alten Lebensstil. Ihnen, liebe Hörer, möchte ich jedoch zusammen mit dem Schreiber des Hebräerbriefes ein Wort von König David ans Herz legen. Es lautet: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, also die Stimme Jesu, so verstockt eure Herzen nicht. Dass Felix tatsächlich kein rechtschaffener Mann ist, wie man zunächst aus dem Bibeltext hätte schließen können, wird in Vers 26 dann doch noch deutlich. Paulus hatte ja erzählt, dass er nach seiner dritten Missionsreise auch deshalb nach Jerusalem gekommen war, um Spendengelder, die er unter den Heidenchristen gesammelt hatte, den Glaubensgeschwistern zu übergeben. Dieses Geld weckt in Felix offenbar gewisse Begehrlichkeiten. Denn in den Versen 26 und 27 wird abschließend berichtet: Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Der römische Statthalter Felix bekommt einen Nachfolger und lässt den Apostel Paulus nach 2 schier endlosen Jahren gefangen in Caesarea zurück und lässt uns natürlich mit dem Wunsch zurück, dass sich an der bedrückenden Situation doch möglichst bald etwas ändern möge. Ob und auf welcher Weise es dazu kommt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.